Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Herzlich willkommen zu dieser Episode von Tala und Tala, dem Podcast, der Wirtschaft, Sinn und Ethik miteinander verbindet. Mein Name ist Tobias Pusch, ich bin Wirtschaftsjournalist und Produzent dieses Podcasts und mit mir wie immer hier Tobias Siebel, der Gründer der Tala und Tala-Konferenz. Moin Tobias.
Moin Tobias.
Wen hast du uns denn heute eingeladen, Tobias?
Ich habe uns heute einen Bestseller-Autor eingeladen und jemand, der sich mit Barfüßen auskennt, den Jan Frerichs. Du bist Autor von Barfuß und Wild und Wilde Kirche und noch anderen Schriften und Unternehmer, Podcaster. Schön, dass du da bist bei uns im Podcast.
Ja, danke für die Einladung.
Und was ich ja vergessen habe, du bist nicht der Erste, aber last but not least, du bist auch ein Mönch oder Mönch gewesen. Nimm uns da mal bitte mit rein. Franziskaner, wie kann ich das verstehen? Du hast nämlich auch eine Familie. Erzähl mal
bitte. Ja, ich mache gleich mal hier den Korinthenkacker. Franziskaner sind gar keine Mönche.
Sehr gerne.
Mönche sitzen im Kloster und das ist ihr Lebensort und eigentlich kommen sie da auch nicht mehr raus. So, das sind Mönche, Monasterium. Aber Franziskaner zeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass sie eben gerade nicht im Kloster sitzen, sondern, wie heißt es so schön in der franziskanischen Tradition, unser Kloster ist die Welt. Also das heißt, Franziskaner leben in der Welt, sie leben in Gemeinschaft, sie wandern von einer Gemeinschaft, von einem Ort zum anderen. Und das war auch so. Also die Franziskaner sind ja überall und nirgends und wandern und sind Prediger eigentlich vom Ursprung her und nennen sich eben nicht Mönche, sondern Brüder. Es ist eine Bruderschaft.
Und du hast jetzt aber irgendwie auch in deiner Biografie drin, dass du so einen Wechsel gemacht hast von da zu dort, denn du hast ja auch Familie, Kinder. Nimm uns da mal kurz rein, wie das funktioniert. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ich bin sozusagen die letzte Generation. Das sind die letzten Mohikaner, die noch so in einer Zeit in den Orden eingetreten sind. So nach der Schule, nach dem Zivildienst bin ich eingetreten und dann war ich 5 Jahre im Orden und nach mir kam aber schon keiner mehr. Jetzt heute, wenn du heute Franziskaner bist, dann bist du meistens schon, hast eine Ausbildung. Also ich gehöre zu dieser letzten Generation, zumindest in Deutschland. Und eben, ich war dann 5 Jahre dabei, aber diese Zeit dient ja auch dazu, sich zu entscheiden. Und bei mir stand halt am Ende die Entscheidung, nee, das ist doch nicht mein Weg. Vielleicht auch so ein bisschen, weil das natürlich auch eine Sturm- und Drangphase war. Also ich war auch gar nicht interessiert am Klosterleben, deshalb poche ich da so drauf. Ne? Ich wollte ja anders leben, um es mal so zu formulieren. Und dann ist mir aber doch am Ende aufgefallen, naja gut, von irgendwas müssen wir auch als Franziskaner leben und da muss man auch arbeiten und muss auch Geld verdient werden und so weiter. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wieso, für wen, für was? Und habe mich für den Weg Familie entschieden. Und es ist aus franziskanischer Sicht überhaupt kein Problem. Also beide Wege sind völlig legitim. Es gibt nicht den einen besseren, richtigen Weg. Und es gibt ja auch mehrere franziskanische Gemeinschaften. Es gibt eben auch den sogenannten Dritten Orden, wo eben Menschen wie du und ich nicht im Kloster oder in einer Gemeinschaft leben, sondern eben in Familie, an dem Platz, wo sie eben zu Hause sind, in der Arbeit, das Leben. Und darum geht es ja eigentlich. Es geht ja darum, diese Ideale zu leben, die franziskanischen Ideale. Die franziskanische Armut, so die Einfachheit, die Geschwisterlichkeit. Also das steht ja im Mittelpunkt.
Vielleicht nochmal eine kurze Frage, ein paar Meter wieder zurück. Du hast gesagt, direkt nach dem Zivildienst hast du dich dafür entschieden oder bist du eingetreten. Wird man da etwas merkwürdig angeschaut, so, weil ich schätze mal, deine Klassenkameraden haben andere Berufswege gewählt, oder?
Ja, ich fürchte, für die war ich sowieso irgendwie so ein Spezi und meine Eltern fanden es schrecklich. Aber das war ja genau das, was ich wollte. Also ich wollte was anderes. Ne? Ich wollte nicht diesen furchtbaren Mainstream mitschwimmen. Ich wollte gegen den Strom schwimmen. Ich wollte was anderes und auch nicht einfach nur so um des anderen Willen, sondern weil ich irgendwie gemerkt habe, ah, warte, das funktioniert so nicht. Ne? Dieses immer mehr und schaffen und in diesen Spuren, also wie in so einer, in so einem Fischschwarm schön ins Netz schwimmen und dann gefressen werden davon. Das wollte ich nicht. Und franziskanische Spiritualität draußen in der Welt rumlaufen, irgendwie mit den Füßen am Boden, das roch für mich nach Freiheit. Also eigentlich gerade das Gegenteil von Kloster wäre für mich Gefangenschaft gewesen. Kloster hat mich null interessiert.
Aber hast du diese Freiheit gefunden? Für, ja. Würdest du jetzt rückblickend sagen?
Auf jeden Fall.
Ist aufgegangen, das Netz?
Ja, weil ich einfach in dieser Zeit, glaube ich, wirklich gelernt habe, kann ich sagen, was eigentlich wesentlich ist im Leben. Und das gilt ja für alle. Das ist völlig egal, für welche Lebensform du dich entscheidest. Aber wesentlich ist eben nicht, was du hast, sondern was du bist. So. Und das ist ja auch keine franziskanische Erfindung, sondern es ist ja nur ein Weg, genau dahin zu kommen. Was ist wirklich wichtig? Was bleibt denn? Ja, und wenn wir vom Ende her denken, ja, wir werden genauso nackt sterben, wie wir geboren sind. Also alles, was dazwischen stattfindet, ist die Frage, wofür ist es gut? Wofür dient das? Und das führt automatisch weg von, aus diesen Schleifen, ich sage jetzt auch mal so, aus diesen Ego-Schleifen, was ich noch alles erreichen muss. Also ich identifiziere mich einfach nicht über das, was ich habe. Punkt. Und das verdanke ich meinen franziskanischen Brüdern und Schwestern. Und deshalb holt mich das auch überhaupt nicht ab, wenn einer mir erzählen will, ja, und hier kannst du sechsstellige Umsätze skalieren. Dann sage ich, ja, kannst du dir sonst wohin stecken? Das interessiert mich nicht. Die Frage ist, was möchte ich in die Welt bringen? Was ist denn wichtig in dieser Welt? So, und natürlich gehe ich dafür auf Marktplätze und so weiter. Ja, und da kannst du richtig Geld verdienen. Ich sage, genau, interessiert mich aber nicht. Ich möchte, dass wir alle leben können. So, also wir sind mitten im Thema.
Ich wollte gerade sagen, du hast ja ein Geschäftsmodell, dass Leute dir das sagen, wenn sie dein Geschäftsmodell betrachten. So nach dem Motto, dreh doch mal an drei Schrauben und dann wird das noch größer. Oder in welchem Kontext erzählen sie dir das mit dem Sechsstelligen?
Ja, jetzt nicht mehr persönlich, aber mein Gott, ich meine, wir sind alle unterwegs in sozialen Medien und ich kann gar nicht so viel essen, wie ich, ne? Wenn mir diese Werbung entgegenspringt, wo irgend so ein Jüngling jetzt neuerdings dann mit KI generiert in irgendeine Porsche fährt und mir erzählt, ich habe es auch geschafft und du kannst es auch schaffen. An einem Tag habe ich vierstellig und dann habe ich monatlich, ich sage ja, und achtstellig. Und also ich sage jetzt auch mal so, die Milliardäre sind für mich kein Role Model. Punkt. Ich finde es lächerlich. Ich will dieses Geld nicht haben.
Wir müssen mal einsteigen, was du beruflich jetzt machst. Ja. Du hast ja, ich habe ja gesagt, du hast Bestseller geschrieben, du hast eine Online-Plattform. Erzähl doch mal, wie würdest du beschreiben, wie du jetzt gerade an deinen Taler kommst, auch wenn der dir in dem Sinne nicht viel bedeutet?
Naja, ich würde gern festhalten, dass das nicht der Normalzustand ist, sondern der Normalzustand war für mich, dass ich einen Beruf habe. Ich war ja Journalist und habe als Journalist mein Geld verdient. Punkt. Ne? Und andere haben mich bezahlt für meine Arbeit. Und by the way, habe ich dann angefangen, ja, eben so Dinge anzubieten. Ehrlich gesagt, ganz banal. Hier bei uns im Ort, im Pfarrhaus, haben wir dann so, ich sag mal, ein Retreat in der Fastenzeit gemacht mit 5 Leuten. Das war toll. So, und wir haben Visionssuche angeboten. Ich bin ausgebildet als Visionssucheleiter, weil die Natur ein wichtiger Ort ist für diese Spiritualität. Ich glaube, es ist vielleicht auch so der letzte Ort, wo wir uns wirklich dann auch mal ungeschminkt begegnen können. So, und das biete ich an. Und dann war natürlich klar, jetzt Deutschland hält nicht den Atem an, weil ich eine Visionssuche anbiete mit meiner Kollegin. Hey, wir gehen 4 Tage und 4 Nächte in den Wald. Sei dabei. Nö. Wer bist du? Warum sollte ich mit dir gehen? So, und dann war klar, ja, okay, lernen von Franz von Assisi, der ist auch über die Marktplätze gestiefelt und das habe ich dann auch angefangen und bin über die Marktplätze gestiefelt und habe Zettelchen verteilt und das dann eben nicht mehr, wie man es früher so gemacht hat, machst du mal einen Infoabend in der Volkshochschule, sondern natürlich, soziale Medien sind die modernen Marktplätze. Ich bin dahin gegangen, habe Content gemacht. Einfach so, bis heute. Das Seelenfutter ist unser täglicher Newsletter und dann kommt man in den Verteiler und so ist eine Basis entstanden und wir haben irgendwann angefangen, ich habe angefangen, diese Kurse, diese Seminare, die wir hier vor Ort gemacht haben, die habe ich online angeboten. Und dann kam Corona und es ging gar nicht mehr vor Ort, sondern nur noch online. Und so ist quasi eine Plattform entstanden und ein Netzwerk. Und irgendwann kam der Tag, wo ich gemerkt habe, ja, also das wächst jetzt so. Ich muss mich entscheiden, ob ich jetzt weiter in mein Brot verdiene mit Journalismus und das nebenbei mache oder ob ich ganz dahin gehe und habe die Entscheidung getroffen, es ganz zu machen und weiß noch nicht, ob es eine gute Entscheidung war, aber es brauchte halt eine.
Ich würde gerne gleich ein bisschen fragen, auch nochmal, welche Themen du da in deinen Seminaren und dem, was du anbietest, machst. Aber erstmal als auch Journalist muss ich einfach fragen, was für eine Art von Journalist warst du denn? Also warst du da eher im Lokalen oder in welcher Art von Medium?
Nein, ich war Hörfunk- und Fernsehjournalist und also eigentlich komme ich vom Hörfunk, aber ich war zuletzt halt beim ZDF. Und ganz zuletzt, also gekündigt habe ich in der Kinderredaktion im ZDF bei Purplus. Tolle Sendung, tolles Team. Aber ich bin auch Theologe. Ich habe auch 10 Jahre, glaube ich, ja, 10 Jahre in der Redaktion, so Kirche, Religion gibt es beim ZDF da. Ich dachte, das wäre mein Traumjob. Und davor war ich beim Radio, Deutschlandfunk, WDR, beim Domradio in Köln habe ich auch gearbeitet. Also weil ich doch als Theologe auch immer dachte, okay, wie kann ich meine Themen unterbringen? So, ne?
Aber das ist ja dann schon ein roter Faden, der sich zumindest jetzt mal von außen zurückblickend durchspinnt.
Das
Sendungsbewusstsein. Ja, aber auch das handwerkliche Know-how. Also wenn man sich deine Webseite Barfuß und Wild anschaut oder Wild, dann sieht man ja, dass da solche Content-Kompetenzen zusammenkommen. Wann war denn dieser Bestseller, der dich ja auch einer breiteren Öffentlichkeit nochmal bekannt gemacht hat, dieses Thema Barfuß, wilde Kirche, Barfuß-Spiritualität? Wann war das?
Wilde Kirche war, glaube ich, letztes Jahr, ne? Ja. Naja, okay. Also klar, das Barfuß und Wild ist schon älter, aber das war nicht auf der Spiegelliste, das ist. Aber die Bücher sind natürlich ein Bestandteil. Ein Buch ist auch ein tolles Medium, um sich auch auf eine tiefere Weise bekannt zu machen, sage ich jetzt mal. Es geht ja gar nicht um mich, es geht ja um diese Gedanken, um diese Inhalte, um diese Spiritualität. Ne, so.
Was kann ich denn mit unter Barfuß verstehen, unter Barfuß-Spiritualität, wenn man jetzt nicht das Buch gelesen hat? Vielleicht kleiner Background, wir hatten mal den Bruder Helmut hier, Mönch tatsächlich, auch in einem Kloster. Und der ist auch Unternehmer gewesen und der erzählt, da haben wir auch eine Folge zu gemacht, wie dieses Barfuß beziehungsweise dann in Sandalen laufen auf dem Jakobsweg für ihn echt tatsächlich eine spirituelle Erfahrung war. Was heißt das, Barfuß-Spiritualität in deinem Sinne?
Ja, ich denke, ich knüpfe mal an das nackt geboren werden, nackt gehen. Wir müssen uns im Leben mit Nacktheit auseinandersetzen. Und Nacktheit heißt auch verletzlich sein. Wir Menschen sind nun mal Wesen. Wir haben ja keine Federn und kein Fell. Wir sind erstmal verletzlich. So. Und was wir aber tun in unserem Leben ist, wir schaffen unsere Schutzhäute an. Und ich sehe das jetzt mal symbolisch. Es geht nicht ums Barfußlaufen. Es ist per se kein Wert. Es ist ja sogar gut, die Füße zu schützen. Mein Gott, ich würde niemanden einladen, durch eine Großstadt barfuß zu laufen. Also, wenn dann mit Vorsicht bitte, weil wo kannst du da überall reintreten und dich eben verletzen? Diese Welt ist auch echt gefährlich. So, wie leben wir mit der Verletzlichkeit? Und das kann gut funktionieren mit den Schutzhäuten. Lange. Das ist ja auch ein Teil unseres Lebens. Das bauen wir uns auf in der ersten Lebenshälfte, dass wir wissen, wer wir sind, eine Persona haben, eine Persönlichkeit. Aber es kommt der Tag und da wendet sich das Blatt und wir wissen ja gar nicht, wann das ist. Da gilt es, sich mit der anderen Seite auseinanderzusetzen und mit der zweiten Lebenshälfte, die uns wieder in die Nacktheit führt. Und dann geht es um die Frage, was ist wesentlich, was macht mich wirklich aus? So, und dann gilt es, diese ganzen Schutzhäute mal Stück für Stück abzulegen und zu prüfen, was passiert, wenn das nicht mehr da ist. Wer bin ich dann? Was trägt mich dann? So, und das ist die eine erwachsene Spiritualität und ich würde sagen, eine, die die Welt dringend braucht, weil wenn wir alle nur in der ersten Lebenshälfte feststecken und uns alle in unsere Schutzhäute hüllen, dann kommen wir nicht weiter und dann passieren die Dinge, die passieren, dann machen wir am Ende die Welt kaputt, wie kleine Kinder, wie kleine Babys, wir hauen alles kaputt, ne, stopfen es uns rein, können gar nicht genug kriegen, es braucht eine reife Spiritualität und das ist ja, Stück für Stück in Vergessenheit geraten, in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur. Wir leben in einer Kultur der ersten Lebenshälfte. Mehr, 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 wachsen, wachsen, wachsen. Rasender Stillstand, Beschleunigung und so weiter. Diese Spiritualität ist eine Antwort darauf. Ich sage nicht die Antwort, aber eine.
Was ist ein Beispiel für diese Schutzhäute, von denen du sprichst? Kannst du uns da so, gibt es da so ein paar typische oder?
Ja, deine Facebook-Freunde zum Beispiel. Wie viele Freunde hast du bei Facebook? Super Schutzhaut. Oh, ich habe 10.000 Freunde bei Facebook. Ja, was ist wirklich wesentlich? Wie viel Geld hast du auf dem Konto? Ist eine Schutzhaut. Ne? Du, deine Erwerbsarbeit, du definierst dich über das, was du schaffst. Ja, dann kommt irgendwann, spätestens in der Rente, die Frage, okay, scheiße, wenn ich das nicht mehr mache, wer bin ich dann noch?
Ne? Also Dinge, mit denen ich mich davon ablenken kann, mich zu fragen, wer bin ich, was macht mich aus, vielleicht auch, was ist der Sinn?
Naja, nicht ablenken, ich will es ja nicht loswerden. Es ist doch gut, was du machst. Ne? Nur die Frage ist ja auch, wir werden ja auch älter, es wird ja nicht mehr. Wir können ja nicht mehr machen. Die Frage ist also, was ist wichtig? So, wo ist der Impact? Das ist einfach auch ein Stück Lebenstüchtigkeit. Es ist völlig klar, also wenn du spätestens in den 50ern, wenn du in der 50er-Dekade bist, wird dir klar, so jetzt ist es geht zu Ende damit. Das wird nicht noch mehr. Also du fängst nicht noch mal was Neues an.
Es wird nicht alles immer nur noch besser und größer und schöner.
Ja, und dann fängt das an. Und was ist dann? So, und dieses ganze Mehr von dann fange ich noch mal ganz neu an, das ist es doch nicht. Sondern es ist eigentlich klar, also in der 60er-Dekade, wenn es gut läuft und wenn es reif ist, ja, dann bist du der oder die andere liebevoll dabei unterstützen kann, was sie tun. Aber nicht mehr du machst es. So, und jetzt schauen wir uns mal um. Also nennen wir das mal Altersweisheit. Also diese Auseinandersetzung mit den Schutzhäuten kann uns in eine wirkliche Reife bringen. So, weil ich dann einen weiteren Blick bekomme und auch nicht nur mich und meine Erfolge im Blick habe, über die ich mich definiere, sondern die anderen sehe, die Welt sehe, über meine Generation hinaus sehe. Nämlich frage, was bleibt denn eigentlich und was ist mein Beitrag zu allem? Also da kommen wir auch in eine Spiritualität, die im wahrsten Sinne ökologisch ist, die das Haus sieht, in dem wir leben. Wer kümmert sich denn darum, was wirklich bleibt? So. Also all das wären Themen und ist die Frage, was brauchen wir, um uns an der Stelle weiterzuentwickeln und nicht noch tiefer in die Wachstums- und Selbstoptimierungsspirale zu kommen. Mhm. Und dann, wir haben es beim ZDF, haben wir Filme gemacht über 100-Jährige, die für den Marathon proben. Das fand ich total bescheuert. Ich sagte, das ist doch keine Message. Mit 100, da probe ich doch nicht mehr für den Marathon. Was ist denn das für ein Bild? Aber es ist doch ein Beweis dafür, dass wir irgendwie gesellschaftlich gaga sind. Wir sind doch gaga. Ist das ein Ideal? Das ist doch kein Ideal. Das ist eigentlich krank. Ist nicht normal. Es ist vielleicht staunenswert, aber es bringt uns doch gemeinsam nicht weiter. Entschuldigung.
Klare These. Aber diese Thesen, die du jetzt aufstellst oder diese Sehnsucht, die damit schwingt, da hast du ja offensichtlich auf den Marktplätzen, als du da langgelaufen bist, barfuß oder nicht, digital oder analog, Leute gefunden, denen das ans Herz gegangen ist und die gesagt haben, da will ich mehr von.
Ja, das sind ja dein Business einfach normale Menschen. Ja. Weil das ist eigentlich die ursprüngliche Spiritualität, das ist Lebenstüchtigkeit. Das ist ein Wissen, wie das Leben funktioniert. Das ist auch ein Umgang mit Endlichkeit. Das ist nicht das Herauszögern von Endlichkeit und Sterben und Altsein, sondern das ist das Erfüllen dieser Lebensphasen und dem auch was zutrauen. Und das tun wir alle. Das tun wir alle in unseren Familien, an dem Ort, wo wir leben. Und da gibt es eine Weisheit. Ich habe das Gefühl, die verschüttet, also da wird immer mehr drüber geschüttet. So, die muss man immer mehr ausgraben. Aber die Leute sind da und die das spüren, sind willkommen. Ich betrachte Barfuß und Wild wie eine Hütte am Berg und alle sind auf ihrem Weg unterwegs. Wir stehen alle vor den gleichen Herausforderungen. Ich gehe in eine Berghütte, mir Unterstützung zu holen, um Dach über dem Kopf zu haben, um vielleicht mal Pipi zu machen oder was zu essen. So betrachte ich Barfuß und Wild. Aber du bleibst da auch nicht. Du gehst ja weiter auf deinem Weg, weil das ist es. Lebt dein Leben und erfülle das. Lebt das erfüllt. Nee, es geht nicht darum, in der Hütte zu bleiben. So, ich mache hier kein, es ist ja keine, wie soll man sagen, keine Sekte. Wird ja auch öfter gesagt. Ist das eine Sekte?
Die Welt ist das Kloster.
Ja, die Welt ist das Kloster. Und du auf deinem Weg, was brauchst du? Dass du nicht durchdrehst.
Und total spannend. Lass uns bitte einmal in die Schutzschichten oder Schutzhäute deines Businesses gehen, dass wir es so ein bisschen nachvollziehen können.
Und wir müssen das Business also, vielleicht nochmal kurz auch erklären. Ich weiß nicht, ob da jetzt schon geschehen ist. Ne?
Ja, na, genau, das Bild hinkt ja mit den Schutzhäuten für, aber ich sag mal, wenn man das jetzt rein als Businessmensch sich anschaut, du hast eben von so einem Funnel erzählt, wenn man das jetzt Marketing-Sprech mal aufbaut, ja, du hast irgendwie Content, du machst dein Newsletter und so. Wie kann ich mir, bist du das alleine? Machst du das mit anderen? Wie viele kommen da? Was verkaufst du jetzt? Klar, diese Kurse hast du gesagt, online. Kannst du uns da einfach mal so ein bisschen so wirtschaftliche, müssen nicht unbedingt Zahlen sein, aber dass man sich so ein Bild machen kann?
Naja, bleiben wir doch mal bei dem Bild von der Hütte. Ne? Also, oder nenn es ein Bildungshaus. Bildungshäuser schließen ja reihenweise. Und ich sage, wir haben halt ein virtuelles Bildungshaus. Vorteil davon, kostet nicht so viel. Ne? Man kostet jetzt nicht Millionen, musst du nicht in den Brandschutz stecken, weil gibt es nicht Brandschutz. Ist online, ist virtuell. Wir kommen online zusammen. Weiterer Vorteil, du musst da nicht in der Nähe sein, sondern du kannst es global, egal wo du bist auf der Welt, online kommen wir zusammen. Wir nutzen also wirklich eigentlich den Segen dieser Online-Möglichkeiten, also dieses Netzwerks, das da ist. So, nur, dann steht da jetzt diese Hütte und da findest du vielleicht Gleichgesinnte. Und das sind ja auch, ist keine Massenveranstaltung. Ich bin nicht angetreten, um die Massen von irgendwas zu begeistern. Ich meine, ich freue mich, wenn viele was aus ihrem Leben machen, weil das kann uns allen nur helfen. Aber ich behaupte nicht, das ist der einzige Weg. Da gibt es jetzt also eine Hütte. Naja, ich muss ja schon irgendwo auch mal ein Schild aufstellen und sagen, da ist eine Hütte, sonst merkt das ja keiner. Und das ist der Content. Ne, deshalb laufen wir über die Marktplätze und drücken allen einen Zettel in die Hand und das ist unser Newsletter. Und dann kriegst du den vielleicht und das hilft dir. Und dann bist du da irgendwie und ja, ernährst dich davon, sag ich mal, oder hörst den Podcast. Und manchmal dauert es Jahre, bis einer sagt, ah, und jetzt mache ich so eine Quest.
Quest.
Weil ich genau weiß, das okay. muss ich machen. Ja, unsere
das ist das Produkt.
Ja, das ist unsere Auszeit, 2 Wochen lang in Italien oder in Thüringen und du gehst 4 Tage und 4 Nächte in den Wald. Das ist ein großes Retreat, sage ich mal. Mhm. Katholisch würden wir sagen, große Exerzitien.
Aha.
Ja, vielleicht brauchst du eine Zeit, um da hinzukommen. Vielleicht sagst du, ja, ich weiß aber gar nicht, wer ist denn dieser Jan Friedrichs? Naja, und dann mache ich mal einen Online-Kurs. Ich traue mich überhaupt nicht in den Wald, aber ich möchte trotzdem was für mich tun. Ich möchte mich weiterentwickeln. Ich möchte wirklich mal schauen, unter meine Schutzhäute schauen. Mhm. Ja, dann gehst du mit uns durch die Fastenzeit. Das ist ein 5-wöchiger Kurs, ist praktisch eine Online-Quest, wenn man so will, wo du wirklich ans Eingemachte gehst. So, ich meine, ich kann da jetzt ins Detail gehen, aber ich glaube, das Prinzip ist ja klar. Denn du hast halt die Wahl und findest den Modus, wie du für dich deine Themen angehen möchtest. Mhm. So, aber der Ausgangspunkt
du sprichst von wir?
Man muss wissen, dass es das gibt. Ja, wir, also es ist meine Kollegin und ich, wir bieten die Quest an und dann gibt es Menschen, die hier noch redaktionell mit am Content arbeiten. Wir haben jemanden, der das inzwischen diese Hütte, wie ich sag mal, wie so ein Hausmeister oder Caretaker klingt irgendwie besser und moderner. Ne? Ja, eine IT, weil das kann ich ja gar nicht alleine
Housekeeping.
Machen. Wir haben jemanden, der die Webseite jetzt anfängt zu überarbeiten, also ich sag mal so UX-Design, User Experience, all diese Dinge, ne? Zu gucken, wer klickt denn wann, wo wird das alles verstanden und so weiter. Also da gibt's jede Menge Leute, die alle möglichen Dinge tun. Ein Support, Help Center, ne? Dass Leute bei uns, die eine E-Mail schreiben, auch eine Antwort bekommen.
Also ein richtiges Business, kann man sagen, ne? Wenn man es jetzt rein weltlich betrachtet.
Ja, man nennt das Unternehmen.
Etwas, was ja nicht nur dich ernährt, sondern auch andere.
Ja, genau. Ja, das ist es.
Ich habe mal 2 kurze Fragen. Zum einen, eben als du das erzählt hast, so mit dem Älterwerden, ich stehe auch kurz vor 50, ich weiß ganz genau, was du meinst, so, ne? Also diese Phase des Aufbauens und es wird immer nur noch alles toller, das ist vorbei, so, ne? Und viele Weichen sind gestellt. An viele Sachen ist auch schon im positiven Sinne ein Haken dran. Manche werden immer offen bleiben, völlig klar. Was ich bei mir und auch in meinem Umfeld erlebe, ist, dass das Loslassen, glaube ich, vielen schwerfällt. Also an sich ist es ja ein Abschied aus einer Phase und aus einer Phase, die in unserer Gesellschaft ja auch sehr anerkannt ist, ne? Jung, jugendlich, fit und vital. Und man geht jetzt sozusagen schon aufs Altenteil, das ist der Ort, wo keiner hin will, so gefühlt. Ist es das? Geht es um Jugendkult? Geht es um Loslassen? Geht es darum, dass unsere Gesellschaft an sich diese Phase, die jetzt dann so meinetwegen mit und ab 50 kommt, so negativ konnotiert?
Ich glaube schon, dass da für viele Fragezeichen dranhängen. Ne? Und es ist eine Entscheidung. Folge ich dem und lass mich davon einwickeln, ich sag jetzt mal auch von fassen wir das mal unter den Begriff der Selbstoptimierung. Also, okay, ich merke, es wird weniger, meine Kräfte lassen nach. Also ich muss irgendwas machen, damit ich die Leistungsfähigkeit erhalte. Und ganz ehrlich, für viele ist das ja auch verbunden mit körperlichen Symptomen. Also das, was wir Burnout nennen, rein symbolisch. Ich bin ausgebrannt. Das ist ja genau, ist ja eigentlich so eine Art Containerbegriff für ganz viele Symptome, die meiner Meinung nach eine Art spirituelle Basis haben. Es geht nicht nur um die Frage, ob ich körperlich leistungsfähig bin, ob ich körperlich krank bin. Du bist gar nicht krank. Hallo, es ist das Leben.
Du bist ganz normal eigentlich.
Ja, und da ist, glaube ich, etwas durcheinander gekommen in unserer Kultur. Ich kann das nur so sagen. Das soll auch gar keine pauschale Kulturkritik sein. Ich will es einfach nur feststellen, weil es manchmal hilft, die Dinge an die richtige Stelle zu sortieren. So, wenn du also Burnout-Symptome hast, ist die Frage, ist es jetzt eine Krankheit von Anfang an oder ist es auch einfach erstmal das Leben, weil es eben vielleicht eine Lebensphase ist, die sich da andeutet. Der Punkt ist, wenn ich nie da reingehe und damit was mache, ja, dann kann das pathologisch werden. Und dann ist es chronisch irgendwann und dann bist du chronisch depressiv und bist krank und dann brauchst du wirklich Therapie. Aber da gibt es eben einen Übergang und den sehen wir nicht mehr. Also wir kennen das, ich meine, wir betrachten ja Altwerden auch als Krankheit. Als und Makel. Sterben ist auch irgendwie falsch. Ja, es ist ein Makel. Es ist irgendwie was durcheinander gekommen, weil es gehört dazu. Es gibt ja überhaupt kein Lebewesen, das nicht stirbt. Außer diesem einen Fisch, den sie da gefunden haben. Und jetzt laufen alle rum und erzählen die Geschichte von diesem Fisch aus der Tiefsee, der angeblich nicht stirbt. Und jetzt suchen alle nach dem genetischen Mittel, damit wir auch alle nicht sterben.
Der muss ganz unten in der Kälte im Dunkeln leben, damit er alt werden darf, nicht altert.
Ja, also wir legen uns eigentlich in die Tiefkühltruhe, dann schaffen wir es länger zu leben. Ist ja Glückwunsch. Ja. Also, nee, es geht ja um Erfüllung. Exakt. Was ist denn das für eine Perspektive?
Ich denke auch. Vor allem ist es ja so, dass man einfach, also das wundert mich oft so, dass Leute das gar nicht zu Ende denken, ne? Und dann sagt man, ja, und dann wirst du 200 Jahre alt. Und dann? So, dann wirst du vielleicht 300 Jahre alt. Und dann? Also,
und die sich das leisten können, können wir uns ja ausrechnen, wer das ist, ne? Ja, viel Spaß. Also, ach, da sterbe ich, glaube ich,
lieber. Ich weiß auch gar nicht, was die positive Erwartung daran ist. Aber bitte, manche wollen es einfach wahrscheinlich, weil man es dann vielleicht auch irgendwann einfach auch kann. Also es können es wegen. Aber ich glaube ja auch, dass das Festhalten an dieser Lebensphase und auch an diesem goldenen Menschenalter, auch das kann, glaube ich, pathologisch werden und komische Blüten treiben, ne? Wenn man es eben nicht schafft, loszulassen und zu sagen, ich darf jetzt auch weitergehen. Ich muss jetzt auch nicht mehr schön und hübsch und strahlend und toll und überall weit vorn sein, sondern ich darf auch alt werden, ne?
Ja, und da eben, es hat was mit Loslassen, auch mit Akzeptanz zu tun. Ja. Und diese Spiritualität, also auch so aus dem esoterischen Bereich, da gibt es auch viele Dinge. Ich fasse das mal unter dem Begriff, was ich, glaube ich, für das größte Problem halte, ist das sogenannte Spiritual Bypassing. Ja, also wir wollen gerne sehr spirituell sein und wollen gerne auch irgendwie Erfüllung erleben, aber wir hätten es gerne bitte alle ohne all die negativen Dinge. Ne? So, und dann entsteht so eine Spiritualität oder auch Philosophie oder wie soll man das nennen. Ja, also geheilt werden kannst du ja nur, wenn du krank bist. Krankheit ist eine Illusion, ne? Also deine ganze Armut ist auch eine Illusion. Du bist nicht arm, du hast es dir nur nicht richtig gewünscht. Wenn du dir nämlich was wünschst vom Universum auf der Quantenebene, dann wird das alles.
Auf der Quantenebene.
Wenn man das aber mal... Ja, natürlich auf der Quantenebene. Wo denn sonst? Hallo, Tobias, ich bitte dich. Also, so, nur, wenn ich jetzt gucke, stell dir mal vor, du hast eine scheiß Diagnose und dann kommt da so ein Schlumpf, meistens sind die unter 30, ne, und sagt dir, deine Krankheit ist nur eine Illusion. Dann sag ich, Arschloch, ich bin krank. Sie sagen mir, ich habe noch ein halbes Jahr. Es geht doch dann wirklich um die Frage, was ist der Sinn? So, wie geht Leben? Und ist Leben, misst sich Leben und Lebensqualität an der Anzahl der Jahre? Oder misst sich Leben an etwas anderem? Und geht es eben um Erfüllung? So, und dann kommt der ganze Schatz der Tradition, und zwar, ich würde fast sagen, also aller gesunden religiösen Traditionen, die uns genau dahin führen will, irgendwann das Wesentliche in den Blick zu nehmen. So, und wie geht das? Und dafür bieten wir im Grunde, sage ich mal, die Erfahrungsräume an. Und das sind nicht die einzigen, die es gibt, aber wir bieten eben die an, die wir aus unserer Tradition, ich aus meiner franziskanischen, wir aus der Tradition auch durchaus vorchristlichen Traditionen, da gibt es ja einen riesigen Schatz, so betrachte ich das. Und daraus haben wir eine Werkzeugkiste klingt doof, aber eben ein Angebot.
Also geschnallt. Räume schaffen für die tiefsten Sinnfragen eigentlich, nicht?
Ja, so. Und du betrittst die. Ich habe dir nichts zu sagen. Ich kann dir nicht sagen, wie du deine Frage beantwortest. Ich kann dir aber sagen, wie du deine Frage leben kannst, nach Rilke. Ich kann dir sagen, wo du hingucken kannst. Ich kann dir sagen, wie du dich orientieren kannst, wie du die Dinge vielleicht einsortieren kannst, damit du weißt, wo du stehst und wo du überhaupt den nächsten Schritt hinsetzen kannst.
Die zweite Frage, die ich doch hatte, war beim Thema Wild und Spiritualität. Das bringst du in Verbindung, muss ich immer denken an Richard Rohr. Ich weiß nicht, das ist ja zum ersten Mal vor 35 Jahren, glaube ich, gehört. So, dass der wilde Mann hieß das Buch. Und ist das so ein bisschen dieser Weg? Ich weiß gar nicht mehr, was da drin stand, ehrlich gesagt. Aber das war auf jeden Fall ja mal so in der Szene, aus der ich komme. Und mit meinen Eltern, die auch damals progressiv schon unterwegs waren theologisch, war das der heiße Scheiß.
Es kommen jedenfalls viele zu uns, die sich sozusagen diese Spiritualität, für die Richard Rohr steht, in einem deutschen Kontext wünschen oder in einem deutschsprachigen Kontext. Und da ist auch eine Verwandtschaft. Ich meine, Richard Rohr ist Franziskaner, ich kenne den auch. Ich habe das schon gelesen, als ich 15 war. Ich würde sogar sagen, Richard Rohr ist eigentlich schuld dran, dass ich Franziskaner geworden bin, weil sonst hätte ich gar nicht gewusst, dass es die gibt. Also insofern, ja, da gibt es eine große Verwandtschaft und Nähe. Und das, was Richard Rohr lehrt, ist ja auch genau das. Es ist ein kontemplativer Weg. Es ist eben kein Christentum, das irgendwie dogmatisch ist. Es geht nicht um die Frage, was du für wahr hältst. Nur ob Jesus jetzt Sandalen hatte oder nicht, ist völlig irrelevant. Sondern die Frage ist, was heißt das für dein Leben? So, und insofern ja, das hat miteinander zu tun. Und ich würde sagen, dass Menschen, die zu uns kommen, das bei uns finden, was sie vielleicht bei Richard Rohr gesucht haben, aber aus sprachlichen Gründen meinetwegen nicht gefunden
und,
haben.
Und was ist das Wilde daran? Also an dem, was du jetzt geschildert hast, das klingt ja sehr kontemplativ nach innen. Hab Mut, dich vielleicht auch deinen eigenen Dämonen und deinen eigenen Fragen zu stellen. Das klingt jetzt ja nicht so wie ich gehe mit dem Stock raus und verprügeln einen Baum, um den ganzen Schmerz rauszulassen oder was auch immer, was ich so ein bisschen als
Baum.
Wild empfinde.
Aber interessante Fantasie.
Also was wird denn da?
Ich kenne Leute, die sowas durchaus auf ihrer theologischen Reise gemacht haben. Also auch so mit so Quest und Retreat und raus in den Wald und nackt in Mitternacht ums Feuer tanzen und so. Also gibt es ja viele Dimensionen, die man da so reinpacken kann. Also aber wo so das, was du schilderst, klang für mich eher relativ sanft und ruhig.
Ja, also all das, was du jetzt gesagt hast, ist für mich auch Spiritualität der ersten Lebenshälfte und das ist auch völlig angemessen, das muss auch sein. Ne? Also mal die Sau rauslassen im wahrsten Sinne des Wortes, why not? Aber hier geht es, glaube ich, um was anderes und auch die Erkenntnis, also wenn wir dann mal runterkommen und mal gucken und immer angenommen, stell dir vor, du bist da draußen jetzt, wo auch immer, stell dir einfach den Ort vor, wo du vielleicht öfter mal spazieren gehst, wo du in die Natur gehst. Ja, so wie ist es denn da jetzt? Also wer tanzt denn da jetzt nackt um Mitternacht ums Feuer? Überhaupt jetzt mittags? Wer rennt kopflos, barfuß durch den Wald? Welches Tier fliegt wild durcheinander? Keines. Das ist nicht Wildnis. Das ist nicht Wildnis. Wildnis ist grundsätzlich, und das ist die Grundmelodie von Wildnis und Natur, sehr aufgeräumt, sehr zurückhaltend, sehr still, sehr Basis. Alle leben da miteinander und man ist sogar sehr vorsichtig. Ne? Also alle Tiere achten darauf, dass sie von dir schon mal gar nicht gesehen werden, weil du bist der Mensch und du bist das Tier, vor dem man am meisten Angst hat. Mhm. Also sagte mal jemand sehr treffend, wir leben eigentlich nicht nur im Anthropozän, wir leben im Phobozän. So, wir Menschen sind da aus dieser Wildnis rausgefallen und deshalb ist es eine spannende Spur, dahin zurückzugehen und zu gucken, was haben wir denn da eigentlich verloren? Und das ist nicht nackt ums Feuer.
Also Wildnis als Ordnungsprinzip
auch. Stille. Ja, es geht um eine Kultur. So, wie ist eigentlich unsere Kultur? Und die Wilden sind eigentlich wir, weil wir laufen schreiend laut durch den Wald. Wenn wir in den Wald gehen, dann wissen alle schon, dass wir kommen. Da haben wir noch gar keinen Schritt reingetan. Das hat sich schon rumgesprochen. Also wir Menschen haben ein Beispiel, im Tierreich, und wir gehören ja eigentlich dazu, gibt es einen gibt es Kreise, der Wahrnehmungskreis und der Störkreis. Der Wahrnehmungskreis der Tiere ist sehr, sehr groß. So, die nehmen jedes kleine Detail wahr. Ihr Störkreis ist meistens sehr, sehr klein. Der reicht manchmal nur Zentimeter weit, weil es einfach auch manchmal gefährlich ist, als Maus einen großen Störkreis zu haben. Könnte nämlich sein, dass du demnächst gefressen wirst. So, weil das ist eben so. Wir Menschen haben einen wahnsinnigen Störkreis, also Kilometer weit, und einen Wahrnehmungskreis, also der nah an der Blindheit ist. Wir sehen einfach nichts. Wir nehmen nichts wahr. So, und das ist unsere Kultur geworden. Und Schutzhäute ablegen, rausgehen in die Natur, heißt das wieder ein Stück umdrehen und gucken, was passiert, wenn ich meinen Störkreis verringere, wenn ich einfach mal still werde und mehr wahrnehme. Und das ist ein kontemplativer Weg. Das ist nicht nackt ums Feuer tanzen. Kann auch sein, bitte. Aber ich warne auch davor. Ne? Am besten noch nackt, barfuß, im Morgentau durch die Wiese. Oh, eine Schlange hat mich gebissen. Ja, warum? Ne? Nicht, weil du bei ihr auf der Speisekarte stehst, sondern weil sie morgens kalt ist und nicht weglaufen kann, also wegkrabbeln kann oder was weiß ich. Ja, dann kann sie dich nur beißen. Es wäre ziemlich dumm. Einfach so barfuß über irgendeine Wiese. Das ist nicht Wildnis. Das ist eine Fantasie, die wir uns in unserer Kultur machen. Es geht um die Wirklichkeit und die ist anders. Also willkommen in der Wirklichkeit. Die Wildnis ist viel, viel stiller und also auch in gewisser Weise in sich gekehrt. Da ist man bei sich und zugleich bei allem, was da ist. Das ist Kontemplation.
Was ist denn so die Verheißung, die du den Leuten verkaufst, jetzt mal so ganz frech gesagt? Also dieses, okay, du kannst sehen, wer du wirklich bist oder wofür du da bist, das verstehe ich schon. Kommst du dann da auch mit ich kenne jetzt Richard Rohr oder was nicht so gut, dass ich da jetzt groß was zu sagen könnte. Aber also gibt es dann auch so diese christliche Auferstehungshoffnung oder so, dass man sagt, okay, am Ende wird es dann doch wieder gut? Oder wohin entlässt du sie, wenn du sie aus der Hütte lässt, die du eben hattest? Gibt es da so ein Zukunftsbild im Sinne von, wir haben hier eine frohe Botschaft? Oder ist es eher so dieses, ich helfe dir zu sehen, wo du bist, wo die Schutzhäute dich als Illusion vielleicht auch krampfartig festhalten etc.?
Also
du sprichst ja von Tradition und so, du hast ja eben auch gesagt, du bist Theologe, das würde mich mal interessieren, also wie weit ist das?
Ich sag jetzt mal so, es wird mich auch interessieren, also wo stehen die Leute, wenn sie dann gehen? Ne? So, was nehmen sie dann da mit, wie geht es weiter? Weiß ich ja nicht, weil ich gehe ja nicht mit ihnen. Ne? Ich kann also nur sagen, was ich mir wünschen würde, so. Und ich wünsche mir, dass jemand, der bei uns geht, das klingt jetzt so pädagogisch, aber ich sag mal, ein Stück erwachsen geworden ist. So ein Stück wirklich gereift ist und den eigenen Platz in dieser Welt einnehmen kann. Und das ist eigentlich Wildnis. Du nimmst deinen Platz ein. So, und du bist einfach auch erstmal grundsätzlich willkommen, weil du bist ja da. Du musst dafür gar nichts tun. Das ist für mich der Kern eigentlich der christlichen Spiritualität. Es geht gar nicht darum, ob wir irgendwie irgendwann in einem fernen Jenseits auferstehen. Es geht darum, das Reich Gottes ist jetzt da. Und es ist einfach da. Du bist ja schon da. Es geht darum, da zu sein. Die Frage ist eigentlich eher, was hindert dich daran, wirklich da zu sein? Ne? Welche Vorstellungen hindern dich daran? Welche Illusionen hindern dich daran? So, das können wir uns anschauen, es tut auch manchmal weh, wenn das Feuer fängt, weil es im Grunde nur Stroh ist, das dann ganz schnell verbrennt. Also was bleibt, was trägt? Ich hoffe, dass jemand dann ja wirklich diesen Platz im Leben spürt und dieses Tragende mit sich nimmt und dann eben mitnimmt in dieses Leben und da auf der einen Seite auch abstrahlt in die Gemeinschaft, in der jemand unterwegs ist. Also etwas tut für die Welt, aber nicht in diesem Sinne so nach so der ersten Lebenszeit, ich muss jetzt was schaffen, ich muss was leisten. Nein, erkennen, wo mein Platz ist, wie ich an dem Ort, wo ich bin, genau diesen Platz einnehme und eben etwas tue, ohne es zu tun. So handelndes Nichthandeln heißt es im Taoismus, im Wuwei. Also eine Spiritualität, die wirklich über diese Leistungsorientierung hinausgeht, sondern wirklich geerdet im wahrsten Sinne des Wortes ist. Und ich wünsche den Leuten, ich sage noch eine Sache, die muss ich dringend loswerden. Ich wünsche den Menschen, dass sie gelernt haben zu sterben. Und das ist etwas, das heute keine Maus hinterm Ofen hervor, aber alle sind damit konfrontiert. Total unsexy. Keiner will das. Ne? Alle sind ja nur beschäftigt, nicht zu sterben. Aber wenn du es eigentlich recht bedenkst, ist es exakt das, worum es geht im Leben von der ersten Sekunde an. Ja. Weil wir sterben, wir leben ja nicht und irgendwann sind wir tot, sondern wir sterben an jedem Übergang. Es geht immer ums Loslassen. Loslassen ist die Voraussetzung für Entwicklung. Mhm. Und wenn ich das gelernt habe und erfahren habe, dass mich etwas trägt, dann kann ich wirklich sterben und dann kann ich auch am Ende gehen, auf eine gute Weise, auf eine gesunde Weise, auf eine reife Weise, auf eine tiefe Weise, auf eine erfüllte Weise. Das wünsche ich, das wäre mein Segenswunsch, ich weiß es aber nicht. Ich kann ja nicht für die Leute die Verantwortung übernehmen.
Aber da steckt ja auch drin, dass man einfach sagt, in der nächsten Lebensphase wird auch was Gutes auf mich warten, so eine gewisse Zuversicht auch, ne? Dass man es nicht als Verlust empfindet, sondern als Übergang in was anderes. Und das ist ja, glaube ich, Menschen sind, glaube ich, auch eher nostalgische Wesen, ne? Ach, es ist so schön hier, es war so toll und so und muss ich denn los? Allerdings ist das Bleiben eben auch keine Lösung, ne? Weil sich die Welt drumherum verändert und man irgendwann auch nicht mehr reinpasst und sei es nur in eine kulturelle Szene, meinetwegen. Was du eben sagtest nochmal zum Thema einfach Sein und Dasein, da muss ich ganz stark auch ans Thema Elternschaft denken, was ja auch eher so Richtung zweite Lebenshälfte angesiedelt ist, auf jeden Fall oft nicht so in der ersten, okay, heutzutage vielleicht auch erst, aber weil man, glaube ich, auch in der Elternrolle unheimlich viel dadurch bewegen kann, ne? Dass man gar nicht so groß handelt, sondern eher so da ist und der ist, der man ist.
Also Elternschaft ist auf jeden Fall etwas, was ist, kann eine Eingangstür in die zweite Lebenshälfte sein. Mhm. Genauso eigentlich wie alles andere, was mich an Grenzen bringt. Und Elternschaft bringt dich definitely an Grenzen. Ja, es ist so. Also wer Kinder hat, weiß das hundertprozentig. Ja, es bringt dich an Grenzen. Es bringt dich auch... Ich weiß es noch, als meine Kinder geboren wurden, oh, ich habe, glaube ich, 1000 Bücher gelesen, bis ich sie irgendwann alle in die Ecke gestellt habe und gesagt habe, okay, wir machen es jetzt so, wie wir es für richtig halten. Mhm. Super, die Tür zur Intuition. Es sagt dir keiner, wie es richtig ist. Aber wie findest du das in dir, was dich dann trägt? So, darum geht's. Mhm. Ne? Und das heißt nicht, dass in den Büchern Bullshit stand. Das heißt nur, dass ich am Ende bin ich doch auf mich zurückgeworfen, muss ja eine Entscheidung treffen. Mhm. So. Und ich kann ja nicht weglaufen. Eltern können nicht weglaufen. Kannst dir keine Illusionen mehr machen.
Da können sie leider manchmal schon, ne?
Okay, und dann wird
es... Also sie machen es manchmal, aber eigentlich könnten sie es nicht.
Dann ist unser Einsatz gefragt als Gesellschaft und das hoffe ich, dass es dann irgendwie einen Weg gibt. Aber qua Natur, ne, es ist, ein Kind ist kein Problem, das du lösen musst. Ein Kind ist eine Herausforderung. Das erfordert dich als Menschen. Und genauso analog sehe ich aber andere Herausforderungen. Also... Eine Krankheit, genauso.
Klar.
Die fordert dich auch existenziell. Ein Jobverlust, genauso. Also alles, was dich an die Grenze bringt und was wir eigentlich meiden wollen, ist aber paradoxerweise oft genau der Einstieg in eine Vertiefung. Und an der Stelle aufzuhören und nicht krampfhaft stecken zu bleiben, ist eigentlich das, was uns alle Traditionen dieser Welt, religiöse, spirituelle Traditionen, lehren wollen.
Also die Wiederentdeckung der Grenze als Tor zur Freiheit?
Auf jeden Fall.
Kann man das so?
Ja, und ich meine, wenn wir hier über Unternehmer reden, mein Gott, jeder Unternehmer weiß genau, dass das der Punkt ist. Ne? So, du musst Entscheidungen treffen und dann kommt vielleicht auch der Tag, wo du ganz unangenehme Entscheidungen treffen musst, weil es darum geht, auch wieder was loszulassen. Weil du dich entscheiden musst, wofür. Ne? So, und also definitely, yes.
Ja, wenn du gerade nochmal so unsere Kernzielgruppe ansprichst, Management, Unternehmertum, was könnten die jetzt so zum Ende der Folge, ich meine, man kann mit dir lange reden, was können die mitnehmen von diesem Barfuß-Ansatz? Was würdest du ihnen wünschen, wenn die besuchen jetzt deine Hütte vielleicht mal für eine Minute gerade in unserem Podcast, was gibst du ihnen mit?
Ich würde gar nicht sagen, dass ich jetzt was habe, was ich denen mitgebe, weil ich habe folgendes Bild vor Augen. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass ganz viele Unternehmen und Unternehmer und Unternehmerinnen, die dahinter stehen, eigentlich ein sehr gutes Gespür dafür haben, was sie da tun, weil das ist was ganz Natürliches. Wir bringen etwas in die Welt. So, dafür ist ein Unternehmen da. Etwas, wovon andere leben. Das ist ein Geben und Nehmen. Ist ein Voneinander, Miteinander, Füreinander. So ist die Schöpfung. Kulturell haben wir eher das Problem, dass wir das ja selten betrachten. Also ich meine, 90% der Nachrichten handeln von irgendwelchen Großkonzernen und Aktionären und sowas. Das ist doch nicht die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist, dass die meisten Unternehmen sind klein da gibt es keine Aktionäre. Ne? Die leben einfach von diesem Nehmen und Geben. Ich biete etwas an und jemand anders gibt mir einen Ausgleich dafür. So, und das ist das Leben. Ich würde mir eigentlich wünschen, ich würde uns allen wünschen, dass wir das gesellschaftlich viel mehr in den Blick nehmen können und wegkommen von dieser Schraube, die sich da immer schneller dreht und immer tiefer reindreht und uns eigentlich wehtut, dieser Wachstumswahn und diese Verzerrung, die es gibt und diese Gier, die da an so einer bestimmten Stelle entsteht. Ich glaube nämlich, dass ein Unternehmer ist gar nicht gierig, weil du machst das nur, wenn du etwas in die Welt bringen möchtest. So, und das würde ich gerne stark machen. Ne, Unternehmen sind letztlich kein Selbstzweck und so steht es in unserer Verfassung auch am Ende. Natürlich schafft das auch Eigentum, aber Eigentum verpflichtet. So, ne? Und dann lösen sich nämlich auch all die anderen Dinge und dann öffnen sich Türen. Die große Frage der Nachfolge ist ja genau sowas. Ne? Wann ist der Punkt loszulassen? Wie ist überhaupt mein Verständnis als Unternehmer? Bin ich hier der, der alles macht? Ne? Ich muss meine Glaubenssätze prüfen. Bin ich der Einzige, der das kann? Mhm. Ne? Dann laufe ich irgendwie rum und bin im Wahn und mache alles. Ein Unternehmer oder eine Unternehmerin arbeitet ja bekanntlich irgendwann nicht mehr im Unternehmen, sondern am Unternehmen. So, und das ist so ein ganz wichtiger Switch, wo ich anfange, größer zu denken, andere zu unterstützen, dass sie ihre Arbeit tun können. So, also all das sind alles Themen, könnte man vertiefen. Dahinter steht ja auch eine Spiritualität. Aber wir können ja nicht ohne Spiritualität leben. Die Frage ist nur, welche haben wir? So, und ich wünsche mir definitiv eine Spiritualität, die nicht eine ist dieser Schlümpfe, die mir da bei Facebook oder Instagram irgendwie erzählen, ich könnte jetzt noch 100.000 diesen Monat, ja.
Mehr ist mehr.
Was soll denn das? Genau, mehr. Mehr ist nicht immer besser. Jeder Unternehmer weiß das. Mehr ist doch nicht immer besser. Lass uns doch mal einfach ganz natürlich wachsen, wir müssen es auch bewältigen können. Also, müssen wir, glaube ich, nochmal einen eigenen Podcast machen.
Ich glaube auch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich keine Fragen
über Skalierung
und keine Fragen mehr hätte. Also das ist, aber ich glaube, hier können wir ganz gut mal einen Schnitt machen, weil wir auch zeitlich schon.
Ich glaube, du buchst bald das Retreat, oder? In Italien wäre doch schön.
Also wenn es vielleicht nicht gerade im tiefsten Winter ist. Ich kenne das ja eher so, dass man das so im Januar macht, damit es auch schön zwiebelt. Aber ich glaube, auch das ist eher was für die erste Lebenshälfte.
Ich würde dir raten, es im Sommer zu machen, wenn es ganz entspannt ist, ne? Nichts müssen. Und ich darf sagen, wir sind leider nächstes Jahr schon ausgebucht. Also wenn, dann übernächstes.
Ich auch.
Aha. So. Omo hier.
Ja, so ist es.
Wunderbar. Sehen wir uns im übernächsten.
Ja, und wir hatten dich ja auch für die Konferenz angefragt, dass du da mal, ich sag mal, diese Perspektive mit reinbringst. Aber du kannst ja leider, nee, nicht.
Leider nicht.
Unverfügbarkeit.
Ja. Ausgebucht.
Wir schieben alles auf übernächstes Kalender. Jahr. Dann bist auch du in der zweiten Lebenshälfte irgendwann, Tobias.
Also ja, kommt drauf an. Ja. Aber das habe ich ja eben mitgenommen. Das kann sich ja auch, das definiert sich ja nicht am Alter, sondern auch dem, was das Leben mit dir macht. Ne? Das weiß ja keiner von uns, in welcher Hälfte er gerade schon ist.
Das ist das Grundprinzip.
Also bei euch ist es nur wahrscheinlicher, dass ihr in der zweiten seid.
Es wird immer wahrscheinlicher, dass du mehr hinter dir als vor dir hast. Ne?
Genau.
Und?
Gut, vielen Dank, Jan, dass du uns mal reingenommen hast in diese doch echt mal andere Perspektive. Wir versuchen ja hier auch verschiedene Stimmen zu Wort kommen zu lassen. Das gelingt nicht immer gut, aber also, weil wir auch nicht jeden immer bekommen. Aber ich fand es toll, dass du dich drauf eingelassen hast und hier mal diese Barfußwildnis kurz skizziert hast. Und jeder, der mehr von dir erfahren will, kann das vielleicht irgendwann mal bei einer Konferenz von uns tun oder natürlich auf deiner Seite. Du hast ja auch einen Podcast, Bücher, whatever.
Yes.
Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.